Okay. Danke für die tollen Lieder. Danke, dass du den Text auch schon mal gelesen hast. Danke. Also ich wollte auch nochmal sagen, von meiner Seite aus, wir sind als Familie, als Ehepaar total dankbar, von dieser Gemeinde seit 30 Jahren ausgesendet zu sein. Das ist für uns ein Riesenvorrecht. Also eine richtig tolle Sache. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure treue Unterstützung über so viele Jahre. Also wir sind stolz. Genau. Ganz herzlichen Dank dafür. Das Thema ist schon gesagt worden. Es geht um die Qualität von der Gemeinde. Was gibt einer Gemeinde Qualität? Und ich habe mir ein paar Verse aus dem ersten Korintherbrief ausgesucht, vom dritten Kapitel. Und vielleicht ein kleines bisschen zum Hintergrund. Für mich ist es einfach, das sind ein paar Verse, die mir seit einiger Zeit persönlich immer mal wieder so durch den Kopf gehen. Heike hat erzählt, wie viele Muslime in den letzten Jahren zum Glauben kommen. Das sind wir nicht gewohnt. Wie wir in Ägypten waren, haben wir nach 14 Jahren eine beeindruckende Gemeinde von einer Handvoll Leuten im Haus zusammen gehabt. Alles relativ, auch, wie soll man sagen, schwache Persönlichkeiten zum großen Teil. Das war irgendwie nichts Großes zum Prahlen und zum Rumerzählen. Und heute kommen Abertausende, Zigtausende, manche sagen Hunderttausende zum Glauben. Das ist eine komplett andere Zeit, die es so historisch in der ganzen Geschichte vom Islam noch nie gegeben hat, auch nicht annähernd. So, und jetzt ist unser Ziel von OM Deutschland aus, nee, von OM aus, OM International aus, ist unser Ziel Gemeindegründung. Haben wir diese wunderbare Zielvorgabe, die wir uns selber gestellt haben. Also ich kann das nur auf Englisch richtig gut auswendig. Ich muss einfach mal ein bisschen übertragen. We want to see vibrant communities of Jesus followers among the least reached. Wir möchten ganz viele Gemeinschaften von Jesus Nachfolgern sehen unter den am wenigsten Erreichten dieser Welt. Tolle Worte. Haben ganz bewusst jetzt Kirche, das Wort Church nicht benutzt, weil das so missverständlich ist. Da steht Fellowships, Gemeinschaften und von Jesus Nachfolger haben auch nicht Christen gesagt, weil das auch komplett ein Wort ist, das völlig missverstanden wird. Was ist schon ein Christ? Sagen wir lieber Nachfolger Jesu. Alles bewusst nachgedacht und vibrant kann man, ich weiß nicht, wie man es am besten auf Deutsch sagt, auf jeden Fall lebendig, voller Energie, voller Leben. Damit wollten wir zum Ausdruck bringen, es geht nicht darum, dass wir möglichst viele Menschen dazu bringen, dass sie sonntags in die Kirche gehen. Wollen viel, viel mehr als das. Genau, so, das ist so die Zielvorgabe. Und jetzt sehen wir zigtausende, hunderttausende in der islamischen Welt, die zum Glauben kommen. Und man fragt sich, das ist eine Riesenverantwortung jetzt. Also gerade wenn ich diese Verse durchlese von Paulus, denke ich, Mann, das ist eine riesengroße Herausforderung und Verantwortung. Und da kann auch vieles schiefgehen. Und ich will das jetzt überhaupt nicht, wie soll man sagen, so eine ängstliche Atmosphäre verbreiten, überhaupt nicht. Ich denke, der Herr ist bei uns, der Herr leitet uns durch seinen Heiligen Geist. Ich möchte nur sagen, zu Anfang, also einmal, das, was uns durch den Kopf geht, wenn es um das Thema geht, unter Muslimen, ich denke, dieselben Themen sind für euch genauso auch aktuell. Ihr seid eine Gemeinde, ihr seid eine wachsende Gemeinde, ihr habt eure Auf und Abs, ihr baut eure Räume um, es entwickelt sich was, da ist Leben drin. Also wir haben gerade 5 neue Mitglieder aufgenommen, da ist Bewegung, das ist nichts Totes, da ist Bewegung drin. Und für euch, die Fragen, die wir uns stellen, die solltet ihr euch genauso auch stellen, nicht wahr? Das ist was Paulus schreibt, gilt allen. Wie können wir als Gemeinde etwas bauen, was gesund ist, was richtig urgesund ist und was hält, was nicht nur ein paar Monate oder ein paar Jahre hält, sondern was auch dauerhaft hält, was Wert hat. Und vielleicht, um das auch nochmal gleich zu Anfang zu sagen, bitte fang gar nicht erst an zu denken, dass es überhaupt nicht um Zahlen geht. Zahlen sind auch wichtig. Also zu Anfang in den ersten Wochen und Monaten und Jahren des Gemeindebaus sind Tausende zum Glauben gekommen und jeden Tag, das schien ganz normal zu sein, Ich will überhaupt nicht Quantität und Qualität gegeneinander ausspielen, aber jetzt konzentrieren wir uns mal ganz auf Qualität, okay? So, es gibt auch, was ich noch sagen wollte, es gibt auch in dieser Zeit, in den letzten Jahren, wo so viele Muslime zum Glauben kommen, gibt es auch Beispiele von Bewegungen zu Jesus hin, die wieder kaputt gehen. Man kann da auch was falsch machen. Vielleicht ist es auch gar nicht so sehr, was wir falsch machen, aber im Norden vom Irak zum Beispiel, nach den Golfkriegen Anfang der 90er Jahre, sind zigtausende von Muslimen zum Glauben gekommen. Dann haben einige westliche Missionare ein paar Dummheiten gemacht und das Ganze ist wieder zusammengefallen auf, ich weiß nicht, weniger als 100 Gläubige und jetzt im Moment wird gerade wieder neu aufgebaut. Ich komme da später ein bisschen drauf hin zurück. Also es macht schon einen Unterschied, ob man eine gesunde Basis legt oder nicht. Gut, jetzt wollen wir einfach mal die Verse ein bisschen genauer durchlesen. Weil Gott mich, schreibt Paulus, weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Bauleiter, Architekt übrigens heißt das, ne? Genau, wörtlich mal im Griechischen, Architektos. Kenne ich den Beruf, ne? Von meinem Vater her. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, sagt Paulus, nicht weil ich besonders schlau war, sondern weil Gott mich befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter, Architekt, das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt drauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, und da steht also, guck genau hin, sorgfältig, das hat so das Gefühl, nicht das Gefühl, sondern die Bedeutung, guck genau hin, das ist jetzt nichts, wo man studerig sein kann. Das geht, Studerigkeit passt jetzt nicht. Jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt. Niemand kann je ein anderes drauf bauen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Da halte ich mal kurz ein bisschen inne. Also erstmal, diese ganze Geschichte, diese ganzen Verse ist ja sowas wie ein Gleichnis, nicht wahr? Also ich denke, vor euren Augen habt ihr jetzt so einen Hausbau. Ist erstmal, zumindest wenn man es in Deutschland macht, erstmal eine Baugrube ausgegruben, gegraben worden. Irgendwas geht ein bisschen in die Tiefe und dann legt man ein Fundament. Und der Architekt weiß, wie man das macht und rechnet sich das gut aus, dass es hinterher auch hält, das Fundament. Es gibt auch andere Bilder, die Paulus benutzt. Der nennt auch die Gemeinde mal Ackerfeld oder so, oder Pflanzen. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf das Bild vom Bau. So, und jetzt das erste Wort, wo ich einfach ein kleines bisschen mal innehalten will mit, ist, das Fundament ist bereits gelegt. Dieses Fundament ist Jesus Christus. So, wenn man sich das jetzt kurz einfach genau mal hinguckt, Jesus Christus, das heißt, da redet, das ist ein ganz, ganz schlichter Satz, das Fundament ist Jesus Christus, ganz, ganz schlicht. Jetzt kann man sich alles Mögliche da reinlegen und überlegen oder sowas, aber ich will einfach nochmal festhalten, Paulus redet von der Person. Also er redet nicht von einem religiösen Gebäude, er redet nicht von einem dogmatischen Gebäude, er redet nicht von einem, schon gar nicht von einer Denomination oder so etwas, sondern redet von einer Person. Die Person Jesus Christus ist das Fundament. Ich kann das nicht oft genug wiederholen, die Person von Jesus Christus ist das Fundament. Nichts anderes, außer der Person von Jesus Christus. Uns ist das deswegen auch so wichtig jetzt von unserer Erfahrung her, weil für Muslime diese Frage, wo gehöre ich denn jetzt hin und was ist das Fundament für, extrem, extrem wichtig ist. Und was für sie wichtig ist, ist eigentlich auch für Deutsche wichtig. Aber ich erzähle mal ein bisschen was von Muslimen. Was ich ganz, ganz oft sehe, ist, dass wenn Muslime zum Glauben kommen, ob das hier im Westen ist oder in ihren Heimatländern, dass die, falls es da irgendwelche traditionelle Gemeinden oder Kirchen in der Umgebung gibt, dass sie dann sofort eingeladen werden, auch genau so schön so zu werden wie die Christen traditionell auch, wie soll man sagen, wie sie halt leben und wie sie strukturiert sind und was sie für eine Kultur haben. Und dann auch ganz schnell, dass man so vereinnahmt wird in eine bestimmte Art von Gemeinde, eine bestimmte Art von Denomination. Und das ist dann die Grundlage. Jetzt ist man halt evangelischer Christ oder koptischer Christ oder was auch immer. Und das entspricht auch den Muslimen sehr, sehr wohl, wie soll man sagen, ihren Erwartungen. Die denken auch, das muss jetzt so sein. Sie kommen ja selber aus einem ganz genau definierten religiösen System. Das geht so weit, dass ein Muslim weiß ganz genau, wenn er, in die Toilette geht, muss er das mit dem und dem Fuß zuerst machen und das sagen. Und wenn er rauskommt, muss er... Also das Leben ist bis in die letzten Details genau durchgeplant. Man weiß ganz genau, was man macht und was man nicht macht, wie man sich anzieht und wenn man sich nicht anzieht, wie man was für Worte man benutzt und welche man nicht benutzt. Und von daher, wenn jetzt jemand kommt und sagt, so, jetzt bist du koptischer Christ und du musst dich so anziehen und das machen und das sagen und an den Tagen auf die Art und Weise fasten und so beten und so, dann ist das ganz normal. Das verstehen die hervorragend und wünschen sich das sogar. Ich kann mich jetzt gerade an ein Gespräch bei uns im Wohnzimmer erinnern mit einem Libyer, der gerne im Begriff war, zum Glauben zu kommen oder vielleicht auch zum Glauben gekommen war. Die zweite Frage, die mir gestellt hat, war, Tobias, wie muss ich denn jetzt beten? Und er hat nicht gemeint, allgemein, wie soll man sagen, wie man mit dem Herrn redet, sondern er meinte, wie stelle ich mich hin, wie knie ich mich hin, welche Worte benutze ich ganz genau, wie mache ich das jetzt? Und die Frage ist ganz normal. Und da hilft es auch relativ wenig, wenn man sagt, da haben wir völlige Freiheit, das kannst du machen, wie du willst. Das versteht er nicht. Das muss irgendwie klar sein, welche Worte man benutzt und welche nicht. So. Und ich will damit sagen, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht sorgfältig sind, dann laden wir Menschen, die zu uns kommen, in die Gemeinde kommen, auch Muslime, die zu uns kommen oder auch Deutsche, die zu uns kommen, laden die zu unserem System ein, zu unserem religiösen, christlichen, evangelischen, evangelikalen, wie auch immer System ein. Aber das ist nicht die Grundlage, von der Paulus hier redet. Das ist keine gesunde, tragfähige Grundlage. Die Grundlage ist die Person Jesus Christus und natürlich das, was er für uns ist und was er für uns getan hat. Das ist die Grundlage, nichts anderes. Vielleicht ist das für euch, klingt das ein bisschen theoretisch oder so, aber ich finde es extrem wichtig, Leuten, die neu in die Gemeinde kommen, das immer wieder zu betonen. Du bist jetzt ein Nachfolger Jesus Christi, und was wir hier so an Traditionen haben oder sowas, das kannst du machen oder auch sein lassen, darum geht es überhaupt nicht erstmal. Wir haben übrigens, wie soll man sagen, ich kriege es als wenn ich in der arabischen Welt bin, ich kriege es nicht über die Lippen, mich Christ zu nennen, auf Arabisch, Messiahi, das kriege ich nicht hin, weil ich genau weiß, das bringt mich, werde ich vereinnahmt in die bestimmte Schublade, die einfach nicht passt, da geht es nicht, ich sage immer, ich bin ein Nachfolger Jesu Christi, das macht wenigstens einen kleinen Unterschied in dem, was auf der anderen Seite ankommt. Übrigens, nebenbei bemerkt, wie oft im Neuen Testament kommt das Wort Christen vor? Es kommt dreimal vor, aber es kommt kein einziges Mal vor im Sinne von, dass das Neue Testament oder die Briefeschreiber oder Gott uns Christen nennt, sondern in allen drei Fällen geht es darum, dass andere die Nachfolger Jesu Christi Christen nennen. Und dann heißt es, nicht böse sein, macht nichts. Also sozusagen, das ist, grämt euch nicht, wenn Leute euch Christen nennen. Aber es ist kein, wenn die Bibel uns Namen gibt, dann sind es die vom Weg, die Heiligen, die Nachfolger Jesu Christi, die Jünger, das sind die Begriffe, die Jesus selber in seinem Wort auf uns anwendet. So, das ist die erste Sache, die ich sagen wollte. Ganz, ganz wichtig, das Fundament ist die Person Jesus Christi. Ich bin ein Nachfolger Jesu Christi, ich bin ein Heiliger, durch ihn geheiligt, ich bin ein Jünger Jesu Christi. Jetzt geht's weiter. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold oder Silber oder Edelstein oder Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Also so ein kleines bisschen verlässt jetzt der Paulus das Bild von dem Bau. Ich glaube nicht, dass man mit Diamanten ein Haus baut oder Gold oder Silber oder so, aber auf jeden Fall, was ist der Punkt? Worum geht es da? Was ist typisch für Gold, Silber und Edelsteine? Was macht es aus? Die sind unvergänglich, ganz genau. Die sind unvergänglich, die sind fest und die haben Wert. Die sind wertvoll. Ne? Das sind die beiden Sachen. während Holz, Schilfrohr und Stroh das Gegenteil davon ist. Das ist vergänglich, sehr vergänglich sogar, also blitzschnell vergänglich und hat wenig Wert, nicht wahr? Das heißt, das sind so die, also Wert und Festigkeit und Stabilität auf der einen Seite und Vergänglichkeit und Wertlosigkeit auf der anderen Seite. Das ist das, was diese Bilder ausdrücken. Und wenn jetzt also jemand darauf weiterbaut und es wird nicht verborgen bleiben, was er benutzt sozusagen, was für Qualität er nimmt. Der Tag des Gerichtes wird es bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Qualität ist natürlich, was uns als Deutschen gut gefällt. Da hören wir gleich hin, da sind wir berühmt für in der ganzen Welt. Im Feuer des Gerichtes wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Der Tag des Gerichtes wird es bei jedem ans Licht bringen. Ich denke, dass also der Tag des Gerichtes, da kann man durchaus sagen, das ist das letzte Gericht am Ende der Welt. Dann wird wirklich endgültig feststehen, welche Qualität das ist, was wir unser Lebtag lang gemacht haben. Ich würde aber auch sagen, dass, wie soll man sagen, da erweitere ich ein kleines bisschen, was Paulus hier schreibt, wenn es so Prüfungen, Feuer und sowas jetzt schon gibt, vor dem Ende der Zeit, da sieht man schon die gleichen Ergebnisse, sieht man jetzt schon, ob etwas gute Qualität hat oder eben nicht so. Das ist jetzt nichts, was erst am Ende der Zeit passieren wird, sondern zum Teil auch jetzt schon. Endgültig dann am Tag des Gerichtes. Und man sieht dann die Qualität. Feuer hat ja in der Bibel immer die Bedeutung von Prüfung, nicht wahr? Da sieht man, also wenn etwas im Feuer besteht, dann hat es Festigkeit, Qualität und Wert, nicht wahr? Das heißt, wenn das, was jemand auf das Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er wird selbst zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. So. Das letzte Gericht, wie gesagt, wird, ist natürlich, wie soll man sagen, das ist das endgültige Feuer, das ist die letzte Prüfung, wirklich. Was kann jetzt schon, wie soll man sagen, so ein vorläufiges Feuer, eine vorläufige Prüfung verursachen für eine Gemeinde? Ich denke, alles möglich, nicht wahr? Druck, Anfeindungen, Stress, alles, was so an inneren und äußeren Druck kommen kann jetzt schon dazu führen, dass die Qualität einer Gemeinde sich zeigt oder eben auch der Mangel an Qualität einer Gemeinde sich zeigt. Es ist übrigens interessant, dass wir die ganze Zeit reden wir von der Gemeinde. Wir reden nicht von der Qualität von Einzelpersonen, nicht wahr? Wir so in unserer individualistischen Kultur denken wir oft einfach nur so an die Einzelpersonen. Hier geht es einfach um die Qualität von einer ganzen Gemeinde. Genau, Feuer, Prüfung, Anfeindung, Druck, Anfechtung. Und jetzt ist einfach die Frage, was heißt denn das jetzt, bestimmte, wie soll man sagen, Baumaterialien zu nehmen? Worum geht es da überhaupt? Es ist offensichtlich, denke ich mal, wenn ich an die Bilder denke, mit dem Holz kann man wahrscheinlich ziemlich schnell bauen. Es ist eine Frage der Geschwindigkeit. Auch mit Stroh kann man relativ flott eine Wand machen, die so aussieht, als wenn sie fest wäre, ist aber nicht. Das ist so eine Sache, Geschwindigkeit am Bau ist nicht immer gut. Manchmal muss es ein bisschen langsam gehen. Wie kann man beim Bau von der Gemeinde Abkürzungen nehmen, die nicht gut sind? Was würdet ihr sagen? Was wäre so eine typische Abkürzung, so die Leuten nicht gut tut? Die so, wie soll man sagen, mit Holz und Stroh und Schilf mal schnell hopp, 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 was aufbaut, damit es schnell geht. Also eine typische Sache, die mir zum Beispiel in den Kopf geht, die, glaube ich, relativ weit verbreitet hier bei uns in Europa ist, dass wir zum Beispiel in der Art und Weise, wie wir reden, komplett verschweigen, dass Nachfolge Jesu Christi teuer ist und was kostet. Dass sie Veränderung kostet und dass sie auch Leiden beinhalten kann, oder? Das ist eine typische Sache, wenn man das verschweigt, dann kriegt man schneller Leute dazu, das wächst alles schneller, aber es hat irgendwie keinen richtigen, dauerhaften Wert, oder? Heber, von der Heike erzählt hat, ich weiß noch genau, ich wollte, ich wollte auch relativ zu Anfang, weil mir das total wichtig war, in den ersten Wochen und Monaten von den, wie soll man sagen, von der Jüngerschaftsschulung am Telefon, ich wollte ihr irgendwie, wie soll man sagen, sagen, du, das, wir freuen uns riesig, dass du jetzt dich entschlossen hast und dass du getauft bist und so, nur damit wir uns nicht missverstehen, das ist jetzt nichts, was alle deine Probleme löst. Nur, dass das klar ist, und im Gegenteil, es ist ganz normal für einen Christen, dass es da auch Verfolgung gibt. Und ich weiß noch, die hat tagelang danach immer wieder zurückgemeldet, sozusagen, oder gesagt, hinterher immer wieder, wenn wir mal telefoniert haben, total wichtig, finde ich es richtig, richtig wichtig. Und ich habe dann auch gemerkt, dass für sie als eine, die eigentlich eine radikale, wirklich radikale Muslimin ist, das eine Selbstverständlichkeit war. Das war klar, klar, das kostet mich alles. Sie hatte vorher auch alles gegeben für ihr vorheriges Leben, aber das war ihr total wichtig. Und das hat mich sehr in der Weise beruhigt oder auch beeindruckt. Aber das ist etwas, wo wir oft Abkürzungen nehmen. Geht es halt schneller vorwärts, wenn wir solche Sachen verschweigen. Und eine andere Sache, gut, da komme ich dann ein bisschen später zu. Ich wollte noch mal euch eine Frage stellen. Wenn wir jetzt mal an einzelne Nachfolger Jesu Christi denken, was würdet ihr sagen, ohne jetzt groß nachzudenken, einfach mal so ganz, ganz schnell gesagt, woran erkennt man einen reifen, gesunden Nachfolger Jesu oder Christen? Woran erkennt man den? Nicht nachdenken, sonst wird es zu schlau. Also.
Barmherzigkeit.
Vertrauen.
Liebevolle.
Demut. Super. Super. Im Wort gegründet, fest im Griff. Ich meine, in der Weise bin ich schon viel zu weit in der Predigt, dass ich jetzt, wie so man undurchdachte Antworten von euch bekomme. Vielleicht, und ich finde das richtig, richtig gut, was kommt von euch. Also ich denke, wie soll man sagen, wir haben hier eine gesunde Gemeinde vor uns, wirklich eine gesunde Gemeinde im besten Sinne des Wortes. Was ich oft beobachte, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber was ich oft beobachte, ist, dass wir vielleicht unbewusst beurteilen, ob jemand ein reifer Christ ist oder nicht reifer Christ ist oder ob er gesund ist oder nicht gesund, erstmal an der Menge des biblischen Wissens. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, biblisches Wissen. Wenn einer richtig gut von der Bibel reden kann und alles weiß, dann ist man schon mal sehr beeindruckt. Das ist schon mal sehr gut. Kann gut beten, also kann richtig so in der Gebetsgemeinschaft richtig toll auch beeindruckend beten und kommt jeden Sonntag in den Gottesdienst. Das, wenn nicht, dann ist das schon mal ein schwacher. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Also so. Im Grunde ist das doch, vielleicht kann man das noch ein bisschen erweitern oder sowas, aber das sind doch so Qualitätsmerkmale, genau, die wir gerne anwenden. Und das allerletzte, was ich machen würde, wäre zum Beispiel gesunde biblische Lehre oder biblisches Wissen irgendwie klein machen. Das ist das allerletzte, was ich sagen will. Ich wollte nur in dieser Predigt mal ein bisschen auf was anderes konzentrieren, weil ich glaube, da sind wir sowieso schon gut drin, vielleicht ein bisschen fast zu gut drin. Da ist schon fast zu viel Fokus drauf. Ich finde es auch interessant, dass auch seit Luther eigentlich der gesamte Fokus von einem Gottesdienst auf dem Prediger steht. Das hat der Luther auch ganz bewusst so gewollt und gesagt. Ich lese gleich nochmal aus von der ersten Gemeinde, die haben das ein bisschen allgemeiner gehabt. Die haben da ein bisschen weiteren Blick gehabt. Das ging es nicht nur um die richtige Lehre. Richtige Lehre, extrem wichtig, bitte, bitte nicht missverstehen, finde ich super, super wichtig, aber es ist mehr als das, was zu einem reifen Christen dazugehört. Es ist auch mehr als einmal am Sonntag zum Gottesdienst zu kommen. Es ist ein radikal anderes Leben, was einen zum reifen Christen macht. Was sind denn jetzt Qualitätsmerkmale von einer Gemeinde und von einem Nachfolger Jesu Christi? Was sind jetzt so Gold, Silber, Edelsteine, Merkmale? Was gibt uns Qualität? Was macht uns dauerhaft fest und wir? Ganz allgemein gefragt, ich meine, ist das vielleicht, ich habe mich selber gefragt, was Paulus gemeint hat. Ich mache einen Vorschlag oder ein paar Vorschläge, was ich denke, aber würde euch gerne auch einbeziehen. Also was ganz allgemein, was hat dauerhaft Bestand und hat richtig gute Qualität? Was, oder sagen wir so ganz, vielleicht ist das ein bisschen zu theoretisch gefragt, aber ich sag einfach mal Folgendes, was ich denke. Alles, was direkt von Gott kommt und alles, was göttlich ist, ist ewig, nicht wahr? Alles, was göttlich ist, ist ewig. Alles, was von ihm kommt, von seinem Wesen, von ihm her, ist dauerhaft und ewig und hält und hat super hohe Qualität, nicht wahr? Ein Vers, ich habe einfach, wie soll man sagen, alle möglichen Verse aus dem Neuen Testament so versucht zusammenzubringen, habe überlegt, wie kann ich das verstehen mit der Qualität von der Gemeinde? Eine andere Sache, eins, was mir sofort eingefallen ist, ist aus 2. Korinther 3, Vers 18. Da sagt Paulus, wir sehen wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, also wir gucken uns Jesus an, Jesus, dem wir nachfolgen, dessen Jünger wir sind, wir gucken uns Jesus an, indem wir ihn angucken, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, so neu gemacht, so radikal verändert, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Okay? Also ich würde sagen, das ist für mich so ein bisschen so die Zusammenfassung. Ich denke, das ist Qualität, oder? In dem Maß, in dem wir das göttliche Wesen von Jesus bekommen, in dem Maß bekommen wir Qualität. Göttlich, das ist was Festes, das vergeht nicht. Weil es von Jesus kommt, weil es von seinem Heiligen Geist kommt. In dem Maß, in dem unser ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass wir so werden, dass wir immer ähnlicher werden wie Jesus und Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen, durch das Wirken seines Heiligen Geistes, in dem Maß bekommen wir alle Einzelnen und bekommen wir als ganze Gemeinde Qualität. Das ist, und zwar richtig tiefen Wert und ganz, ganz große ewige Festigkeit. So etwas hat im Tag des Gerichtes Bestand. So etwas hat auch im Tag des von der Anfeindung oder sowas hat es Bestand. Wie ist jetzt Jesus? Was für Qualität hat er? Was bedeutet das konkret? Ich hab einfach versucht, die erste Gemeinde mir anzugucken. Apostelgeschichte 2. Ich will nicht sagen, dass das jetzt sozusagen, dass alle Gemeinden genauso sein müssen wie die erste Gemeinde, aber ich denke, es wird schon sehr positiv in der Apostelgeschichte berichtet, wie die zusammengelebt haben. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Okay, die Lehre hat ihren Platz, die gute Lehre. Das war das erste von vieren. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Also, da komme ich später auch ein bisschen drauf zurück. Da geht es um mehr als ein bisschen Nettigkeit miteinander. Das ist eine ganz ziemlich radikale Sache gewesen bei den ersten Christen. Also richtig radikal. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das dritte war das Mahl des Herrn. Die haben zusammen Abendmahl gefeiert, wie wir es auch heute machen. Und das Gebet. Diese vier Qualitätsmerkmale sozusagen oder die prägenden Merkmale von der ersten Gemeinde werden aufgezählt. Und dann wird es ein bisschen erklärt noch oder mehr erzählt. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Die Leute in Jerusalem und drumherum haben sehr wohl gesehen, was da passiert mit dieser ersten Gemeinde. Und die waren beeindruckt, richtig beeindruckt. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Das ist diese gegenseitige Liebe und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Das ist radikale Liebe, oder? Manche haben das mit Kommunismus verglichen, das glaube ich geht ein bisschen in die falsche Richtung, aber der Punkt ist, die haben sich das was kosten lassen, ihre gegenseitige Liebe. Waren umgestaltet in das Wesen Jesu Christi, der alles für uns gegeben hat, der sein ganzes Leben alles gegeben hat. So haben die auch füreinander sehr viel gegeben, zumindest. Und Es ist wirklich, wirklich faszinierend, das zu sehen. Manche haben behauptet, dass mit dem Verkauf von den Grundstücken, das liegt daran, dass die sowieso erwartet haben, dass Jesus in ein paar Wochen oder einem Jahr oder sowas wiederkommt und deswegen war ihnen das egal mit den Grundstücken. Glaube ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Hier steht das Wort sogar. Sie verkauften sogar Grundstücke. Und das heißt, sie haben sehr wohl gewusst, dass sie etwas Verrücktes machen. Die waren jetzt nicht völlig naiv. Die haben sehr wohl einen hohen Preis bezahlt. Frage. Radikale Liebe jetzt, zum Beispiel jetzt heute untereinander. Wie könnte die aussehen? Was sind Sachen, die uns richtig, richtig viel kosten? Also kostspielige Liebe. Geld ist eine Sache. Was gäbe es sonst noch? Zeit. Ne? Also für uns, glaube ich, also Geld geben habe ich nichts gegen. Das ist super. Da leben wir von. Ganz, ganz wichtig. Zeit ist wahrscheinlich mit was vom Kostbarsten, was wir einander geben können. Ne? Vorgestern Abend haben wir hier an dieser Stelle zusammengesessen mit einem kleineren Kreis und haben darüber geredet, wie wir Muslime mit dem Evangelium erreichen können. Und ich habe eine Frage gestellt. Ich habe gefragt, was bremst euch? Was hindert euch? Und eine Sache, die mehrere Leute gesagt haben, das war sehr interessant und das war absolut ehrlich und richtig und das verstehe ich sehr, sehr gut. Die haben gesagt, wenn wir uns wirklich ernsthaft mit Muslimen einlassen, haben wir das Gefühl, dann müssen wir richtig viel Zeit investieren. Das kostet richtig viel Zeit. Das kann man nicht so mal nebenher machen. Stimmt. absolut richtig. Und da kommt so, wie soll man sagen, so radikale Liebe zum Beispiel ins Spiel. Das billiger geht's nicht. Das stimmt. Das ist vollkommen richtig. Und in dem Fall ist Zeit wahrscheinlich viele von uns ein höherer Wert fast als Geld, von dem wir uns vielleicht relativ leicht noch trennen können. Genau. Dann. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich war. Genau. Einfach ein anderer Vers aus der Bibel, der mir noch eingefallen ist beim Thema radikale Liebe, ist aus der Offenbarung. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die verschiedenen Sendschreiben erinnern könnt, an die verschiedenen Gemeinden. Der an Ephesus, der geht folgendermaßen, schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, sagt Jesus dem Johannes, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz, deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemanden in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du die prüfst die und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Das heißt, ihr kennt euch aus mit der biblischen Lehre, ihr kennt Irrlehrer und identifiziert die und da wisst ihr Bescheid. Du hast Ausdauer bewiesen, hast um meines Willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Viel Positives. Einen Vorwurf muss ich dir machen, du liebst nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um, handle wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von deinem Platz stoßen. Die Liebe ist ein absolutes Schlüsselwesensmerkmal von der Gemeinde. Und ehrlich gesagt, ich sehe da total viel in dieser Gemeinde. Das ist also überhaupt nicht jetzt irgendwie so ein erhobener Zeigefinger. Im Gegenteil, vielleicht ist es nichts anderes, was ich heute sage, als eine riesengroße Ermutigung für euch. Vielleicht soll es gar nichts anderes sein. Das ist, ich finde, das ist eine Stärke von der Gemeinde. Wirklich. Seit vielen, vielen Jahren schon. Ein anderer Aspekt von Liebe ist Einheit auch. Ne? Wenn man in Einheit zusammensteht und nicht, getrennt voneinander ist, so wie es Jesus sagt in Johannes 17, ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Also er stellt sich selber die Einheit in der Trinität sozusagen als Vorbild vor, so bin ich als Gott. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Das heißt, wenn ihr so seid, so in der Einheit lebt, wie ich es bin, dann hat das eine riesengroße Auswirkung auf euer Zeugnis in der Welt. Einheit. In Nordafrika in den ersten Jahrhunderten ist das zum Teil das Zentrum der Gemeinde Jesu Christi und der theologischen Entwicklung in Nordafrika gewesen, in Tunesien genau gesagt. Augustin hat dort gelebt, Tertullian, Cyprian, Kirchenväter, extrem wichtige Personen, die eine Grundlage gelegt haben für ganz, ganz viel, was in der Welt, was in der Christenheit passiert. Und dann, 150 Jahre später oder so, nach Augustin, kam der Islam angerollt und hat die gesamte Gemeinde in Nordafrika komplett ausgelöscht. Da ist nichts von übrig geblieben. In Syrien, in Ägypten, im Irak ist der Islam auch durchgerollt und da sind auf jeden Fall ernstzunehmende Gemeinden übrig geblieben. Die waren fest. Warum, habe ich mich oft gefragt, warum ist das in Nordafrika nicht so gewesen? Da ist nichts von übrig, absolut null, nichts. Also ausgelöscht, null. 0% traditionelle Christen, nichts mehr. Warum? Streiten sich die Gelehrten. Eine Sache war, die haben sich damals, die waren in riesengroße Streitigkeiten verwickelt. Theologische, detaillierte Streitigkeiten miteinander. Augustin, mit den Donatisten, die waren auch, ich sehe auch zu, dass ich gleich zum Schluss komme, die haben sich richtig in der Wolle gehabt und waren sich vollkommen uneins. Augustinus hat sich dann irgendwann durchgesetzt und hat die rechte Lehre mit Gewalt durchgesetzt, hat dann dafür gesorgt, dass die Donatisten mit Gewalt der katholischen Kirche wieder zugefügt wurden. Dann kam der Islam, hatte eine komplett geschwächte Gemeinde vor sich. Die Donatisten, die sich ungerecht behandelt gefühlt haben, sind blitzschnell zum Islam übergetreten und so weiter. Und das war das Ende der Kirche dort. Einheit hat einen riesengroßen, Einheit bewirkt, dass eine Gemeinde entweder eine dauerhafte Qualität hat oder eben nicht. Oder eben wieder zerfällt. Das macht einen riesengroßen Unterschied. Und die andere und die letzte Sache, die ich einfach erwähnen wollte, war, ich denke auch, dass es einen großen Unterschied macht, wie wir zum Beispiel in unserer Gemeinde und auch neue Gläubige, aber auch alte Gläubige, wie wir überhaupt reden und zu was wir genau einladen. Ich habe von Leidensbereitschaft geredet schon. Gehorsam klingt für evangelische Christen ein bisschen gesetzlich, ein bisschen schlecht, aber da hat etwas Schlechtes über Gehorsam zu sagen, hat keine Basis in der Bibel, überhaupt nicht. Im Gegenteil, uns als Missionaren ist aufgetragen, nicht nur uns, sondern uns allen, dass wir Menschen zu Jüngern Jesu machen sollen, macht alle Völker zu meinen Jüngern und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist schlicht und ergreifend, das ist der Auftrag. Das ist eine andere Form, dasselbe zu sagen, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich umgestaltet zu werden in das Ebenbild Jesu Christi. Das ist das Gleiche mit anderen Worten gesagt, Gehorsam. Wir haben selbst auf die Art und Weise, wie wir mit Muslimen Bibel studieren, haben wir uns in den letzten Jahren verändert, gerade aus dem Grunde. Ich habe früher zig Jahre lang einfach nur theoretisch gelehrt, was in der Bibel steht. Wir machen das jetzt normalerweise anders. Wir sitzen uns zusammen. Ich gebe von Anfang an Leuten Verantwortung, selber zu entdecken, was in der Bibel steht, damit sie selber von Anfang an nicht nur mir zuhören, sondern eben auch selber die Autorität der Bibel entdecken. Und wir gehen nie auseinander, ohne die Frage gestellt zu haben, okay, wenn das, was wir jetzt gelernt haben zusammen, was ihr entdeckt habt, was hat das für konkrete Auswirkungen auf dein Leben in dieser kommenden Woche? Was bedeutet es, gehorsam zu sein? Das ist, glaube ich, einer von den riesengroßen Dingen, die wir in unseren Predigten und so oft nicht hinkriegen und wo sich auch Leute gegen wehren zum Teil. Ich weiß noch, ich habe einmal in Moosbach in der Gemeinde was Dummes gemacht. Da hatte ich über Vergebung gepredigt und ich glaube bis heute, Vergebung ist, also Unwilligkeit oder Unfähigkeit zu vergeben, ist eine der Hauptbremsen zwischen uns, was auch die Qualität total ausbremst. Ich dachte, ich hätte das ganz biblisch gemacht und dann habe ich gesagt, so, jetzt redet euch mal zueinander, jeder so zu zweit, zwei zu zwei, und wenn ihr möchtet, könnt ihr vielleicht mal sagen, wie soll man sagen, was wem ihr sehr, sehr schwer nur vergeben könnt und könnt füreinander beten. Das haben wir auch gemacht. Ich habe auch keinen Riesendruck ausgeübt. Ich habe nur gesagt, wer möchte, kann das machen. Hinterher habe ich richtig Ärger gekriegt von den Ältesten. Sowas wollten die nicht. Gut, vielleicht habe ich auch, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch was falsch gesagt oder sowas, aber etwas, eine herausfordernde Botschaft der Bibel so weit zu bringen, dass man sogar dann sich konkret überlegt, was heißt denn das jetzt wirklich für mich und mein Leben und was müsste ich ändern? Da kam eine richtig heftige Gegenreaktion von den Ältesten. Fand ich sehr interessant. Und ich glaube, billiger geht's aber nicht. Wir müssen uns überlegen, was heißt denn das jetzt, was wir gerade gelernt haben in unserem für die nächste Woche? Ich kann euch die Frage jetzt, weil wir zu viele sind, nicht stellen, aber überlegt es doch mal selber. Was heißt das für die nächste Woche? Und die zweite Frage, die wir immer stellen, wenn wir zusammen sind, ist, wem könntest du das, was du gelernt hast oder die Geschichte, die wir gelesen haben, weitererzählen? Nächste Frage. Einfach, wem könntest du das weitererzählen? Damit alles, was wir machen, zu Gehorsam führt und zu Wachstum führt. Das sind so ein paar kleine Sachen, die wir gelernt haben, die uns einfach helfen, aus einem, wie soll man sagen, einer netten Gemeinde oder auch die, wie soll man sagen, die sich Christen nennen, zu einer Gemeinschaft von Leuten wird, die lebendig ist, wo radikale Liebe entstehen kann und wo wirklich auch Qualität reinkommen kann. Ich glaube, diese Art von Gehorsam, verändertem Leben, verändertem Wesen, das ist das, was eine Gemeinde echte Qualität gibt und was auch besteht, auch im Gericht. Ich muss Schluss machen, habe zu viel geredet. Ich möchte einfach nur sagen, die Qualität, um die es uns geht, die ist ganz bestimmt in der richtigen und guten Lehre drin. Wo ich heute drauf mich konzentriert habe, ist, die Qualität von der Gemeinde ist drin, besteht in ihrer darin, dass wir umgestaltet werden in Jesu Ebenbild und in seinem Wesen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, nicht durch Gesetzlichkeit, nicht dadurch, dass wir uns mehr zusammenreißen, sondern dass wir die Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch nehmen, in einem radikalen Gehorsam, auch radikale Abkehr von Dingen, die uns gefangen halten. Bei Muslimen ist das zum Beispiel das Thema Okkultismus. Praktisch alle Muslime sind in Okkultismus verstrickt. Das ist ein wichtiges Thema. Bei Deutschen mag das was anderes sein, was uns gefangen hält. Mag Geld sein, mag auch Okkultismus, wer weiß. Aber die Qualität bekommen wir durch radikalen Gehorsam und radikale Liebe untereinander und nach außen hin auch. Amen. Amen.